24. Nachdem sie zentnerweise Papier herumgetragen hatten, kam Bohne vorbei. Er wollte Feierabend machen und mal sehen, ob am Wannsee schon was in der Sonne brutzelte. Er hatte ein schwarzes Piratentuch mit Totenköpfen darauf um den Kopf gewickelt. Der Mann sah aus wie eine Karikatur seiner selbst. Und als er dann auch noch zum Abschied ein Auge zukniff und seine Zunge seitlich rausstreckte, wie man das seiner Meinung nach unter geilen Kerlen tat, fühlten Paul und Erkan das wahre Ausmaß ihrer Strafarbeit. Das war mehr als nur Aktenplackerei. Obendrein hatten sie auch noch die Vertraulichkeiten dieses notgeilen Marsmännchens zu ertragen. Die Nachmittagssonne stand tief, unzählige Platanen säumten die Buschkrugallee, die Schatten der Bäume flitzten über die Windschutzscheibe des Audi Quattro. Paul fuhr äußerst konzentriert, kein bisschen schneller als 50. Erkan saß neben ihm und starrte auf die Heckscheibe des Vordermannes. Für Paul war die Aussicht, Boschko dran zu kriegen, zum alles beherrschenden Gedanken geworden. Jeder Meter, den sie sich der Gropiusstadt näherten, ließ seine Anspannung steigen. Der Gedanke, das Material in den Händen zu halten, elektrisierte ihn. Es war der Beweis für Boschkos Schuld und Kohns Rettung und seine Rehabilitation. »Bist du überhaupt nicht eifersüchtig?« fragte Erkan. »Was? Ob du eifersüchtig bist? Auf wen? Robert? Was soll das denn jetzt? Nur so? Warum? Keine Ahnung, ich wäre eifersüchtig.« »Der hat nicht das, was Nina sucht«, sagte Paul schließlich. »Selbst wenn sie mal zusammen ins Bett gehen, heißt das nichts. Wegen dem lehnt die sich nicht so weit raus. Vielleicht will sie sich ja nur beweisen, dass es auch alleine geht, oder da ist noch was ganz anderes. Robert ist jedenfalls keine Konkurrenz.« Paul fuhr rechts in eine Parklücke in der Liebschitzallee und zeigte auf den Durchgang einer Hochhausfront. Dahinter ist der Brunnen. Sie stiegen aus und verschwanden in den Fluchten eines 20-stöckigen Wohnsilos. Hier war irgendwann in den 80ern Walter Gropius' Vision von Licht, Luft und Sonne für den Süden Berlins krachen gegangen. Die berühmteste Tochter dieses Viertels war Christiane F. und die hing mit knapp 50 immer noch am Kotti rum. Die Sonne verschwand hinter den Hochhäusern, die riesenhaft und unwirklich über ihnen emporragten. Sie blickten sich immer wieder um, ob Boschko vielleicht aufkreuzte. Aber es war ja erst kurz nach 6. Paul und Erkan waren jedoch nicht die einzigen, die zu früh erschienen waren. Vor ihnen, noch etwa 40 Meter entfernt, saßen auf den Bänken um einen stillgelegten Brunnen ein paar Zigeuner. Sie waren zu fünft. »Da ist er, der Kleine«, flüsterte Paul. Er meinte den Akkordeonspieler, der zwischen den anderen auf dem Betonrand des Brunnens saß. Der Weg teilte sich. Paul nahm den linken Bogen, Erkan den rechten. Paul holte seine Marke raus und ging direkt auf sie zu. »Ich will mit dir sprechen«, sagte er und zeigte auf den Akkordeonspieler. »Was wollt ihr?«, fragte ein Dicker aus der Gruppe. »Ihr habt was, das uns gehört«, sagte Paul, ging weiter und hielt seine Marke hoch. »Wir sind Polizisten.« Der Dicke und noch ein paar andere lachten laut auf. Sie hatten eine Front gegen Paul gebildet. »Securitate«, sagte ein Dritter, der kräftigste von ihnen, und schlug sich gegen die Brust. »Klar, und da kommt mein Geheimdienst.« Paul zeigte auf Erkan, der sich 5 Meter hinter ihnen unbemerkt in Stellung gebracht hatte und beide Arme hob. »Ganz cool, wir tun euch nichts.« Das beruhte jedoch nicht auf Gegenseitigkeit, denn urplötzlich stürmte die ganze Gruppe auf die beiden los. Erkan bekam eins auf die Nase und gleich noch einen Tritt gegen den Brustkorb. Er taumelte zurück. Der nächste Tritt erwischte ihn am Kopf. Er ging zu Boden. Zu zweit waren sie jetzt über ihm. Erkan konnte nicht mehr tun, als die Schläge und Tritte abwehren, so gut es ging. Die anderen drei hatten sich auf Paul gestürzt. Einem konnte er einen Schlag gegen die Schläfe verpassen. Dann geriet er ins Stolpern. Tritte erwischten ihn am Oberkörper und am Kopf, er verlor das Gleichgewicht, fiel hin, rappelte sich schnell wieder auf und versuchte, sich wegzudrehen. Schließlich gelang es ihm, ein paar Meter zwischen sich und die Angreifer zu bringen. Zum Glück hatten sie ihn nicht richtig getroffen. Dann sah er, wie der Akkordeonspieler davonrannte. Erkan schrie. Immer wieder rief er Pauls Namen, aber der achtete nicht auf ihn, sondern sah sich nach dem Akkordeonspieler um, der zwischen 2 Aufgängen verschwand. Paul wusste, wie er ihm den Weg abschneiden konnte. Er rannte um die Häuserfront herum und kletterte über einen dicht bewucherten Metallzaun. Der Kerl kam direkt auf ihn zu. Sobald er Paul sah, stoppte er ab und rannte nach links in Richtung eines eingezäunten Areals mit einbetonierten Mülltonnen und Glascontainern. Dahinter war eine gut 4 Meter hohe Mauer. Er kletterte auf eine der Mülltonnen und versuchte sich von da aus die Mauer hochzuziehen, aber Paul hatte ihn schon gepackt. Er riss ihn zu Boden, schleuderte ihn gegen einen Container, nahm ihn in den Polizeigriff und presste ihn gegen die Wand. Paul schätzte den Kerl auf Mitte 30. Er war flink, konnte rennen, ansonsten war er schwach. Er hatte sich in der Melancholie rumgetrieben, in der Hoffnung, dort einen Job aufzureißen. Und dann hatte er wirklich Schwein gehabt. Wie aus dem Nichts hatte ihm ein blonder Typ ein Päckchen zugesteckt und ihm viel Geld versprochen, wenn es für ihn aufbewahrte. Vermutlich hatte er dem Blonden selbst vorgeschlagen, sich hier zu treffen. Irgendwo hier war er wohl mit seiner Sippschaft untergekommen. Sie waren erst vor wenigen Tagen in Berlin eingetroffen. Die Schnorrersaison hatte gerade begonnen und schon lagen zwei von seinen Leuten im Krankenhaus. Wenn sie im Radio von Schwerverletzten sprachen, waren die wirklich übel dran. Aber das interessierte niemanden, allenfalls das Krankenhaus wegen der Versicherung. Auch Paul interessierte sich weder für ihn noch für seine Leute. Er sah sich kurz um, nur um sicherzugehen, dass Boschko nicht plötzlich hinter ihm auftauchte. Vor Boschko hatte er Angst. Er presste den Kopf des Akkordeonspielers an das Gitter und filzte ihn. Wo ist es? Der Kerl stöhnte, sagte aber nichts. Paul drückte den Arm höher und höher. Stopp, stieß der Akkordeonspieler hervor. Stopp, stopp, stopp. Paul ließ los, drückte ihn mit dem Rücken ans Gitter und da sah er den Umschlag vorne aus dessen Hose ragen. Paul riss ihn heraus. Das gehört uns. Der Akkordeonspieler bewegte vorsichtig seine Schulter, dann verzog er den Mund zu einem Lächeln. Er streckte die Hand aus. »Bitte, gib mir was«, sagte er, »gib mir was.« Er kam auf Paul zu, die Hand immer noch vorgestreckt. »Das fair.« »Ich hab aber nichts«, sagte Paul nur. Die Hand war immer noch vorgestreckt, aber der Kerl bewegte sich nicht mehr. Sein Lächeln war verschwunden. Entscheidend war ja immer, was unter dem Strich blieb. Dem blieb nichts. Eine Menschentraube versammelte sich um den Brunnen. Erkan hatte nicht mitbekommen, wer ihm auf die Beine geholfen hatte. Seine Nase blutete, die ganze linke Gesichtshälfte war geprellt, aufgeschürft, verdreckt, die Unterlippe aufgerissen. Zwei Finger der rechten Hand konnte er nicht richtig bewegen. Außerdem hatte er einen bösen Tritt gegen das Knie bekommen. Es war nicht einfach, den Leuten zu verklickern, dass sie nicht die Polizei rufen sollten, zumal er noch reichlich benommen war. Paul drängte sich durch die Menge. »Ich hab's«, flüsterte er, packte Erkan am Arm und zog ihn mit sich in Richtung Auto. Von Boschko und dessen BMW war noch immer nichts zu sehen. Paul hielt an einer Aral-Tankstelle, fuhr bis zum Schalter vor und kaufte zwei Cola. Dann zog er den Umschlag aus der Tasche und sah ihn sich an. Er war klein, nicht größer als eine Zigarettenschachtel aus grauer Pappe. Irgendjemand hatte was draufgekritzelt, aber die Schrift war nicht zu entziffern. Sollte das Hayan heißen oder Aiwan? Er riss das Klebeband ab und ließ den Inhalt in seine Hand rutschen. Ein Schließfachschlüssel, in den verschiedene Buchstaben und die Nummer 156 eingestanzt waren. Paul sah zu Erkan, der ein blutdurchtränktes Taschentuch an seine Nase hielt. »Geht's?«, fragte Paul. »Arschloch!« »Hä?« Erkan schlug mit aller Kraft zu, wobei er sich selbst allerdings mehr wehtat als seinem Freund. »Du hast mich im Stich gelassen. Aber wir haben den Schlüssel!« Paul konnte seine Euphorie kaum bremsen. »Vergiss den Schlüssel. Die hätten mich kalt machen können. Ich hab nach dir gerufen. Ich musste doch hinterher. Nichts musstest du. Du wolltest. Ich war dir scheißegal.« »Erkan, wir fahren jetzt zum Schließfach und holen das Material, dann hast du einen Gut bei mir. In Ordnung? Ich muss zum Arzt, bring mich zu einem Arzt. Was du dann machst, ist mir egal. Jetzt zum Arzt? Hast du sie noch alle?« Erkans Handy klingelte. Mühsam kramte er es aus der Hosentasche. »Oh Mist«, murmelte er. Es war die erwartete Reaktion auf seinen Anruf beim Radio. Er ging ran. »Hallo Nina«, sagte er mit einer Stimme, als hätte er Kreide gefressen. »Was war denn das?« Nina lachte. »Du kannst dir doch nicht für Paul ein Lied wünschen.« »Das wollte ich ja gar nicht. Das war, ich kann halt diesen Robert nicht leiden und wollte dem ein bisschen Angst machen.« »Was willst du? Irgendwie klingst du komisch. Ist was mit dir?« »Nein, ist alles super.« »Warum ruft Nina dich an?« fragte Paul. »Warum hast du im Radio angerufen? Hast du dich in Paul verknallt?« fragte Nina. »Was? Nein.« Er warf Paul einen finsteren Blick zu. »Ganz bestimmt nicht.« Nina begann wieder zu kichern. »Ich habe deinen Anruf auf unserer Best of Medley gepackt. Die werden Ende des Monats immer auf YouTube hochgeladen, Kommissar Erkan.« »Auf YouTube? Warum das denn?« Plötzlich startete Paul den Wagen. Er haute den ersten Gang rein und raste mit quietschenden Reifen los. Boschkos BMW hatte an der Tankstelle gehalten. Paul fuhr über eine rote Ampel, bog sofort nach rechts ab und dann wieder nach links. Jedes Mal brach der Wagen seitlich aus. Dann schoss er geradeaus über den Bukowa-Damm. »Der ist hinter uns«, schrie Paul. Erkan war gegen die Tür geknallt, das iPhone lag auf dem Boden, irgendwie war der Lautsprecher angegangen und Nina rief ständig, »Was ist los? Was ist denn los?« Erkan, sagte Paul, wir holen jetzt sofort das Material. Nein, schrie Erkan, fahr zur nächsten Wache und ruf Murat an. Wir können jetzt auf keine Wache. Paul sah immer wieder in den Rückspiegel. Es sah so aus, als hätte er Boschko abgehängt. Paul, ich kann so nirgendwo hin. Sieh mich doch an. Herrgott, stieß Paul zwischen den Zähnen hervor. Er griff nach dem Handy. Nina, hier ist Paul. Erkan ist verletzt, wir kommen jetzt vorbei. Paul raste Richtung Silbersteinstraße. Du bist so ein verdammtes Arschloch, Paul. Nina versorgt dich, dann fahren wir weiter, holen das Zeug und dann sind wir raus. Mann, was willst du denn noch? Erkan wollte etwas sagen, biss sich aber auf die Zunge. Von Boschko war nichts zu sehen. Paul quetschte den Audi in eine winzige Lücke, genau vor Ninas Haustür, wobei er den halben Gehweg zuparkte. Er öffnete die Beifahrertür und wollte Erkan beim Aussteigen helfen, doch der schlug seine Hand weg. Als Nina den beiden die Tür öffnete, zuckte sie zurück. »Du musst zum Arzt«, sagte sie. Erkan legte sich auf die Couch im Wohnzimmer, die von Ninas riesigen Plattenregalen eingerahmt wurde. »Und, was soll ich da machen?«, fragte sie. »Na, abtupfen, Jod drauf, Pflaster, sowas halt«, meinte Paul. »Wo soll ich denn hier ein Pflaster draufkleben? Ist doch alles offen.« »Sieht schlimmer aus, als es ist«, stöhnte Erkan. »Das meine ich auch«, sagte Paul. Nina warf Paul einen giftigen Blick zu. »Am besten, wir gehen ins Bad. Kannst du aufstehen?« »Er ist doch auch die Treppe hochgekommen.« Erkan setzte sich auf den Rand der Badewanne. Nina nahm einen Waschlappen und tauchte ihn in lauwarmes Wasser. Sie strich seine Locken aus der Stirn und tupfte ganz vorsichtig die ledierte Gesichtshälfte ab, die aussah, als hätte man sie einmal kräftig über den Asphalt gezogen. »Wie ist das passiert?«, fragte sie. »Ausländer.« »Oh«, murmelte Nina, »nicht schön.« Dann kicherte sie. »Du mutiger türkischer Bekenner.« Erkan grinste. Es war ein schiefes Grinsen, wie nach einem Zahnarzttermin. Plötzlich stand Paul im Türrahmen. »Er ist da. Er steht unten und guckt hoch.« Erkan sprang auf und stürzte ins Wohnzimmer. »Nicht ans Fenster«, zischte Paul. Erkan blieb stehen, ging zwei Schritte zurück und ließ sich auf die Couch fallen. »So eine verdammte Scheiße! Wer ist da?«, rief Nina. »Was ist hier los?« »Bleib vom Fenster weg«, raunzte Paul sie an. »Du spinnst wohl, das ist meine Wohnung.« Sie trat ans Fenster. Auf der anderen Straßenseite stand Boschko, die Arme vor der Brust verschränkt, die Kapuze über den Kopf gezogen. Seine Miene war vollkommen unbeweglich. Als sich ihre Blicke trafen, hob er die Hand und deutete mit dem Zeigefinger auf sie. Nina hatte selten so stechende Augen gesehen. Sie machte einen Schritt zur Seite. »Wer ist das?« Sie sah zu Paul, dann zu Erkan. »Wer ist das?« wiederholte sie. »Ein Polizist, ein verdeckter Ermittler. Und was will der von euch?« Paul zog den Schlüssel aus der Tasche. »Den, und den darf er auf keinen Fall kriegen.« Er sah sich um, suchte im ganzen Zimmer nach einem Versteck für den Schlüssel. »Wir rufen Verstärkung«, sagte Erkan. »Du willst die Bullen rufen?« Paul schüttelte den Kopf. »Die lachen sich doch tot über uns.« »Der Typ ist gefährlich!« Paul zog aus dem obersten Regalboden einige Schallplatten heraus, legte den Schlüssel in die Lücke und schob die Platten samt Schlüssel wieder zurück. »Paul«, rief Erkan, »bleib cool, der wird hier schon nicht rumballern.« Nina war inzwischen aus dem Wohnzimmer gegangen und hatte das Telefon von der Ladestation genommen. »Nina, warte!« Paul lief ihr nach. Es wummerte an der Haustür. Paul kam zurück zu Erkan. »Wie kommt der überhaupt hierher?« Die Türklinge surrte, gefolgt von dumpfen Schlägen gegen das Holz. »Was weiß ich? Der hat dein Nummernschild abgefragt. Der weiß, wer du bist und vielleicht auch, wer ich bin. Aber wir sind hier nicht bei dir oder bei mir.« »Wer ist da?« rief Nina. Sie hörte eine männliche Stimme, konnte aber nicht verstehen, was sie sagte. »Paul?« Nina erschien in der Tür. »Der da draußen sagt, er heißt Lars Boschko. Er ist von der Polizei und will mit dir reden.« Sie wandte sich wieder um. »Haben Sie eine Polizeimarke?« rief Nina. Paul und Erkan traten ganz nah zur Tür. »Ich bin ein verdeckter Ermittler. Sowas trage ich nicht mit mir rum. Frag Paul Braun. Ich arbeite fürs BKA. Wir sind zurzeit auf seiner Dienststelle. Mein Chef heißt Möller. Er kann das überprüfen.« Paul schwieg und dachte nach. Erkan murmelte »Scheiße« und tumpelte zurück zur Couch. »Wenn ihr jetzt nicht aufmacht, muss ich ein Einsatzkommando rufen. Das wird kein Spaß. Macht schon.« Paul machte einen Schritt auf die Tür zu und öffnete sie. Boschko stand da und musterte Paul vom Scheitel bis zur Sohle. Dann fragte er Nina, ob er rein dürfe. Nina nickte und Boschko trat in die Wohnung. »Vielleicht setzen wir uns«, sagte er. Von Erkans Blessuren nahm Boschko keinerlei Notiz. Er interessierte sich ausschließlich für Paul. »Warum hast du Jagd auf den kleinen Zigeuner gemacht?« »Weil ich kleine Zigeuner nicht leiden kann.« »Willst du ihr gefallen oder deinem Freund hier?« Boschko war nur einen halben Kopf größer als Paul, wirkte ihm gegenüber aber riesig. Seine Hände waren verschorft und von Adern durchzogen. Er ging auf Paul zu. Ihr behindert BKA-Ermittlungen und dir fällt nichts Besseres ein, als eine dicke Lippe zu riskieren? Wir können das auch ganz anders regeln, weißt du? Erkan und Nina blieb Pauls Nervosität nicht verborgen, aber er versuchte, sich so wenig wie möglich anmerken zu lassen. Er hielt den Oberkörper aufrecht und wich keinen Millimeter zurück. Der Zigeuner hat dir einen Umschlag gegeben. Den gibst du jetzt mir. Paul verharrte regungslos. Wenn du das nicht tust, nehmen wir die ganze Wohnung auseinander. Und ihr beide und eure Freundin seid wegen Behinderung der Ermittlungen dran. Woher kanntest du den Zigeuner eigentlich? Hab den irgendwann mal hops genommen, wegen einer Dealerei. Du lügst. Zigeuner dealen nicht. Die klauen oder betteln oder machen Katzenmusik. Boschko sah zu Erkan auf der Couch. Weiß dein Bruder, was er hier macht? Wer? Hakan oder Murat? Stell dich nicht dumm. Hat er euch beauftragt, mir zu folgen? Nein, sagten Paul und Erkan gleichzeitig. Wie dann? Der sechste Sinn, sagte Paul. Boschko drehte sich zurück und stach Paul mit dem Zeigefinger gegen den Kehlkopf. Das ging blitzschnell und tat höllisch weh. Gib nur weiter dumme Antworten. Er zog sein Handy aus der Tasche. Also, machen wir es anders. Er tippte eine Nummer ein. Ich hab den Zigeuner in der Melancholie gesehen, sagte Paul, kurz vor der Razzia. Ich hab mitgekriegt, dass so ein Blonder ihm was zugesteckt hatte. Den Zigeuner kannte ich von früher. Boschko ließ das Handy sinken. So? Woher denn? Weiß ich nicht mehr. Oder kanntest du den etwa gar nicht und hast dich einfach an mich geklebt? Ich hab mich gestern gefragt, ob mir da nicht ein Quattro im Nacken sitzt. Ich war kurz hinter dir, aber ich war auch hinter Murat. Ich war neugierig, was ihr so treibt. Und dein demolierter Freund hat brav mitgemacht? Ich hab ihn drum gebeten. Die Türglocke schrillte. Boschko löste sich von Paul, während Nina zur Tür lief. Vom Flur drang Stimmengewirr zu ihnen, dann kamen Birovka, Beneta und zwei Schutzpolizisten ins Zimmer. Einen Moment waren alle perplex. Ich wusste nicht, dass er Polizist ist, behauptete Nina und zeigte auf Boschko. Boschko berichtete kurz von der Soko und deutete seinen Auftrag an. Mit jedem Satz, den er sprach, flößte er Birovka und Beneta mehr Respekt ein. Er schloss damit, dass sich seine Ermittlungen unerwartet mit denen von Paul und Erkan gekreuzt hätten und er bislang nicht habe feststellen können, wessen Auftrag sie da befolgten. Paul? Beneta machte eine Kopfbewegung. Paul rührte sich nicht. »Du kommst jetzt sofort hierher«, schrie Birovka mit hochrotem Kopf. »Immer mit der Ruhe«, sagte Boschko. »Wir können das alles ohne großes Aufheben klären. Die beiden haben sich offenbar für die Ermittlungen interessiert, weil Erkans älterer Bruder stellvertretender Leiter ist.« Beneta lachte. »Da könnten sie richtig liegen.« Und Birovka fügte hinzu. »Dabei haben die schon einen Rüffel bekommen. Die sind ja immer noch auf Probe, die beiden, wissen Sie?« »Den Umschlag«, sagte Boschko zu Paul. Paul sah aus dem Fenster. Beneta machte einen Schritt auf ihn zu. »Junge, du kannst froh sein, wenn er dich nicht anschwärzt.« Er stieß ihn gegen die Schulter. »Na, mach schon.« Es klang nicht mal böse. »Ist schon okay«, sagte Erkan, mühte sich aus der Couch und holte den Schlüssel aus dem Regal. Er gab ihn Boschko. »War da nicht noch ein Umschlag drum?« »Stimmt«, sagte Erkan, »den haben wir weggeworfen.« »Na schön«, sagte Boschko, »verbuchen wir das mal unter Jugendsünden.« »Wir passen auf sie auf«, lachte Birovka. »Was hinter die Löffel bräuchten die?«, mischte sich jetzt auch noch einer der Schutzpolizisten ein. Boschko sah zu Paul. »Ist schon in Ordnung, wenn du dich so einsetzt. Vielleicht laufen wir uns ja mal wieder über den Weg und dann ziehen wir am gleichen Strang.« »Bis du mich vom Dach schmeißt«, Boschkos Miene erstarrte. Dann zuckte er mit den Schultern und wandte sich ab. Er nickte Beneta und Birovka zu. »Ich will nicht, dass die mir nochmal hinterherfahren. Keine Sorge, wir passen schon auf.« Boschko schob sich durch den Flur und verließ die Wohnung. »Was schreiben wir denn jetzt?«, fragte einer der Polizisten. »Nichts. Es gibt keinen Papierkram«, sagte Beneta und wandte sich zu Paul. »Hast ganz schön Schwein gehabt. Mehr als du verdienst.« Eine gute Viertelstunde blieben die Kollegen noch, ehe sie sich vom Acker machten. Nina kümmerte sich im Badezimmer derweil um Erkans Blessuren. Kaum hatte Beneta und Co. die Wohnung verlassen, sprang Paul aus dem Sessel und sah aus dem Fenster. Einer der Schutzpolizisten verpasste ihm eben zum Abschied noch einen Strafzettel. Es war Zeit zu gehen. Im Flur stand er Nina gegenüber. Sie sahen sich einen Augenblick lang an. Sie hatten sich nichts zu sagen. Paul öffnete die Wohnungstür. »Warte«, hörte er Erkan noch im Treppenhaus rufen, ignorierte ihn jedoch. Er saß schon im Auto und hatte den Motor angelassen, als Erkan auf die Straße humpelte. »Warte doch mal«, rief Erkan und riss die Beifahrertür auf. »Ich weiß, wo der hin will. Wohin? Der wird früher oder später zum Zoo fahren. Haiwan stand auf dem Umschlag, stimmt's? Und? Das hat Murat früher immer für Zoo benutzt. Haiwan heißt eigentlich nur Garten. Aber weil Zoo irgendwie uncool war, haben die das abgekürzt. Das war eine Grußbotschaft von Kohn, ganz sicher. Steig ein. Paul raste Richtung Westen. Erkan spürte immer deutlicher, dass er tatsächlich zum Arzt musste. Seine rechte Gesichtshälfte brannte wie ein Pizzaofen, seine linke Hand konnte er kaum noch öffnen und inzwischen machte auch sein rechtes Bein Probleme. Irgendwas hatte er sich da gezerrt. Bei jeder Kurve durchfuhr ihn ein stechender Schmerz. Paul hatte das Blaulicht aufs Dach gepflanzt. Wie aus dem Nichts rief er, »Ich mach dich fertig, du Schwein!« Und dann etwas ruhiger, wenn wir erst die Sachen aus dem Schließfach haben, kriegen wir auch raus, mit wem Boschko gesprochen hat. Paul schoss über die Kreuzung Kurfürstenstraße, Ecke Budapester Straße, vorbei am Aquarium und an den beiden Betonelefanten, die den Eingang zum Zoologischen Garten flankierten. Moment mal, ich dachte, dass wir Boschko überwachen, dass wir beobachten, ob der die Sachen auch bei der Soko abgibt. Wenn ja, ist alles gut und wenn nicht, rufen wir Murat an. Paul lachte auf. Das macht er nie. Bei was anderem bin ich nicht dabei. Wir holen uns die Sachen. Du hast doch auf dem Band gehört, was der gesagt hat. Den Typ kicken wir in den Orkus. Paul, drehst du völlig durch? Willst du die Sachen aus dem Schließfach vielleicht noch selbst auswerten? Was auf dem Band ist, kannst du niemals verwenden. Das kannst du nicht mal Murat vorspielen. Du bringst ihn doch in Teufels Küche. Und was hat Boschko schon gesagt? Nichts, was irgendwie als Beweis gegen ihn taucht. Und der Überfall im Park? Ja, übles Ding. Der ist ein brutales Arschloch. Aber wie willst du denn das nachweisen? Paul hielt in der Jemenstraße auf der Rückseite vom Bahnhof zu. Was heißt das jetzt? Fragte er. Schalteingang runter oder ich bin weg. Du hast genug Probleme, auch ohne Boschko. Aha. Du kannst mir nicht erzählen, dass dich die Sache mit Nina kalt lässt. So viele Leute hast du nicht. Hier geht's um was Wichtigeres. Guck dir an, wie ich aussehe. Das ist dir nicht wichtig? Heul nicht rum wegen den paar Kratzern. Du kotzt mich an, Paul. Erkan stieß die Tür auf und zog sich aus dem Auto. Und, wohin geht's jetzt, du Schwerverletzter? Zu Nina? Ich geh zum Arzt, du Arsch. Er trat die Tür so kräftig zu, dass sie gleich wieder aufsprang und humpelte davon. Die Schließfächer in der hell erleuchteten Halle waren an einer endlos langen Wand aufgereiht, die von der Jemenstraße bis zum Vorplatz des Bahnhofs reichte. Gegenüber der Fächerwand ging ein weiterer Gang ab, der ebenfalls mit Schließfächern zugebaut war. Hier befand sich das Fach mit der Nummer 156. Die Belegungszeit war abgelaufen, eine rote Anzeige gab an, dass 24 Euro nachgezahlt werden mussten. Paul wartete an einem Getränkeautomaten nahe den Glastüren zur Haupthalle. Es herrschte noch reger Betrieb, immer wieder kamen Touristen, Ordnungspersonal und das übliche Bahnhofsgesindel vorbei. Boschko tauchte nach einer halben Stunde auf, ausgerechnet, als Paul seinen Posten kurz verlassen hatte und in die Vorhalle ging. Beide liefen direkt aufeinander zu, sie waren keine 10 Meter voneinander entfernt, zu spät, um sich wegzudrehen. Boschko verlangsamte seine Schritte und starrte Paul in die Augen. Paul ging weiter geradeaus. Als sich beide schon fast auf gleicher Höhe befanden, schnalzte Boschko mit der Zunge. Paul wandte den Kopf und jetzt machte Boschko mit beiden Händen eine plötzliche Stoßbewegung in der Luft. Paul zuckte zusammen. Boschko ging weiter. »Diese Bewegung, was sollte das? Ein Stoß? Ein Schubsen?« Paul wurde schlecht. Boschko wollte ihn daran erinnern, wie er den Blonden vom Dach gestoßen hatte. Nichts anderes sollte das bedeuten. Paul zitterte, Wut stieg in ihm hoch. Sein Mund war staubtrocken, er drehte sich um, doch Boschko war schon um die Ecke gebogen. Ein paar Sekunden blieb Paul wie angewurzelt stehen, dann spurtete er los. Weg von den Schließfächern in die Vorhalle. Er rannte umher, sah sich um, stolperte über Gepäckstücke, lief weiter, bis er draußen auf dem Vorplatz zwei junge, großgewachsene Polizisten in Einsatzanzügen entdeckte. Paul zog seine Marke. Er redete auf sie ein und dann rannten sie zu dritt durch die Halle in Richtung der Schließfächer. Boschko kam den Gang schon wieder zurück. Sein Blick war auf einen Koffer gerichtet, den er jetzt bei sich trug. Paul schrie, festnehmen, und der Zugriff erfolgte. Boschko wehrte sich, aber die beiden Polizisten waren abgezockt. Offensichtlich hatten sie genügend Erfahrung mit widerspenstigen Delinquenten. Paul riss Boschko den Koffer aus der Hand. »Ich bin Polizist«, schrie Boschko, »ich bin Bulle, wie er.« »Dann soll er sich ausweisen«, brüllte Paul zurück. Boschko fluchte und drohte. Paul hatte nicht den geringsten Zweifel, dass Boschko ihn mit bloßen Händen erwürgt hätte. Aber nicht hier, nicht jetzt. Denn hier und jetzt war Boschko nur ein Kofferdieb ohne Ausweispapiere. »Das war's für dich«, brüllte er, »du bist fertig«, dann wurde er abgeführt. Irgendwann schon hinter dem großen Stern bremste Paul ab. Er war den 17. Juni runtergebrettert, als wäre der Teufel hinter ihm her. Er fuhr rechts ran, stellte den Motor ab und starrte auf den mit dunklem Leder bezogenen Aktenkoffer, der neben ihm auf dem Beifahrersitz lag. Aus dieser Nummer kam er nicht mehr raus. Er kurbelte das Fenster runter, der Tiergarten lag neben ihm, dunkel und kühl, Hunde bellen. Ein Pfiff, das Rauschen der Autos, die alle ganz weit weg zu sein schienen. Nina, dachte er, der Koffer kam ihm plötzlich vor wie die größte Nebensache der Welt. Du blöde, sture Kuh. Eine gute halbe Stunde später traf Paul im Präsidium ein. Er parkte den Audi direkt vor dem Hauptgebäude und ging mit dem Koffer die Treppen hoch zum Besprechungsraum, in dem die Soko untergebracht war. Er sah einen kleinen Lichtstreifen unter der Tür und klopfte. Ja? Die Stimme klang nicht nach Murat. Paul zog die Tür auf und sah, dass der Raum fast leergeräumt war. Nur die Tische mit ein paar Kartons standen noch da. Von Ahnen saß auf einem der verbliebenen Stühle. Daniel Richter hockte auf einer Tischkante. Richter machte eine Kopfbewegung und Paul trat ein. »Ist Murat da?«, fragte er. Richter stand auf, kam zu ihm herüber und schubste ihn auf den letzten freien Stuhl. »Hast du den Koffer aufgemacht? Irgendwas rausgenommen?« Paul schüttelte den Kopf. »Warum hast du so lange gebraucht, vom Zoo bis hierher?« Paul sah zu Boden. Richter riss seinen Kopf hoch. »Warum?« »Weil mir klar geworden ist, dass ich missgebaut habe.« »Lass uns gehen«, sagte Richter nur. Er zog Paul vom Stuhl. Von Ahnen schnappte sich die Kartons und sie traten auf den Flur. »Wo ist Murat?«, fragte Paul. Richter stieß Paul vor sich her, den Gang entlang und die Treppe hinunter. Von Ahnen verstaute die Kisten im Kofferraum eines schwarzen BMW. Ganz leise, so dass Richter es nicht hören konnte, sagte er, »Murat ist nicht mehr hier, den haben sie abgesägt.« Dann stiegen sie ein und fuhren vom Gelände.